Jetzt ist die Zeit für Kirchentag in Nürnberg.
Wir haben zum ersten Mal Krieg in Europa. Wir haben eine Klimakatastrophe. Wir haben Inflation und praktisch eine Energiekrise. Wir haben Herausforderungen an die Demokratie und das alles gleichzeitig. Und jetzt ist die Zeit, nicht einfach das zu bejammern, irgendwie wegzulaufen, sondern das auszudeuten. Und was können wir dagegen tun? Das wollen wir auf dem Kirchentag tun.
Jetzt ist die Zeit. Das Wichtigste vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Eine Sendung von Nela Fichtner.
Im Gedränge der Altstadt scheint die Hälfte der Menschen grün-gelbe Schals zu tragen. Das Markenzeichen des Kirchentags 2023.
Alle Informationen zum heutigen Abend. Kirchentagszeitung.
Die Teilnehmenden strömen von Workshops zu Open-Air-Konzerten, von Diskussionen zum Abendsegen im Kerzenmeer. Ihre Motivation dabei?
Wir sind das erste Mal hier mit unserer Jugendprogruppe. Wir freuen uns mal, den Kirchentag so kennenzulernen. Und auch politische Programmpunkte, die mich interessieren, wenn zum Beispiel Prominente vorbeikommen.
Das ist mein erster Kirchentag, zumindest mein zweiter. Bei meinem ersten war ich noch ein Baby und ich möchte meinen Kirchentag wieder auffrischen.
Ich finde, es ist immer eine super Stimmung hier und ich fühle mich so, als würde ich richtig dazugehören.
Mir bedeutet der Kirchentag ganz viel als Glaubensevent, das ganz lange trägt, mindestens 2 Jahre.
Bis zum nächsten Kirchentag eben. Für die meisten Teilnehmenden geht der Tag mit einer der rund 50 Bibelarbeiten los, viele geleitet von Prominenten, zum Beispiel dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Auf die Frage, inwiefern die Bibel für die heutige Gesellschaft relevant ist, sagt er:
Das Christentum ist ja eine politische Religion. Damit ist jetzt nicht gemeint irgendwie Parteipolitik, sondern damit ist gemeint, die Christen sind nicht für sich selber da. Sie sind für die Welt da. Und deswegen ist es wichtig, dass sich erstmal die Christen selber versichern mit der Schrift, wo sie stehen. Aber dass sie das, was dort steht, auch transportieren, nicht? Glaube, Liebe, Hoffnung, dass man das immer wieder transportiert in das Zeitgeschehen hinein. Und dafür ist die Bibel ein sehr, sehr großer Schatz, nicht nur für die Gläubigen, sondern für alle anderen auch, weil darin sind auch sehr viele Weisheiten ja aus Jahrtausenden niedergelegt. Und das immer wieder zu verflüssigen, was heißt das konkret für unser Handeln? Dazu sind Kirchen ja einfach da und große Events, an denen viele Menschen teilnehmen und sich inspirieren lassen.
Und das tun die Teilnehmenden bei zahlreichen Veranstaltungen. Viele drehen sich um aktuelle Krisen und den Krieg in der Ukraine. Sabine Brütting hat die Sorge um den Frieden an verschiedensten Orten wahrgenommen.
In der Nürnberger Innenstadt geht es gemächlich zu an diesem Freitagvormittag. Es ist der zweite Tag des 38. Deutschen Evangelischen Kirchentages. Die Gewitter vom Vortag haben sich verzogen, die Sonne scheint und Daniela Willenbücher vom Verein Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder zündet eine rote Kerze an, die sie in einem Windlicht auf eine kleine Bühne stellt.
Das Friedenslicht wird alljährlich im Advent von den Pfadfindern in Wien für ganz Deutschland abgeholt und geht von dort aus in die Dekanate, in die Gemeinden, in die Breite, in die Fläche der deutschen Kirche und soll eben ein Symbol sein für den Frieden, für die weltweite Verbundenheit, soll erinnern daran, dass wir ohne Frieden nicht leben können.
Dafür singt und betet Daniela Willenbücher zusammen mit rund 35 Kirchentagsbesuchern. Für Elke Preuß aus Siegen, die Geflüchtete aus der Ukraine betreut, ein sehr wichtiges Thema.
In der Familie oder auch im engsten Familienkreis oder im Freundeskreis muss auf Frieden geachtet werden und natürlich dann auch nach außen in der ganzen Welt.
Doch dass das mit dem Frieden nicht so einfach ist, zeigt sich in der Podiumsdiskussion am Nachmittag. Welchen Frieden wollen wir? Grenzverschiebungen in der Friedensethik ist die Frage des Hauptpodiums. Die Positionen auf dem Podium sind gegensätzlich. Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, stellt sich gegen Sven Giegold, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, und gegen Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr.
Also die Frage ist ja nicht, wenn wir als Deutschland keine Waffen liefern oder eine andere Position beziehen und vielleicht stärker auch überlegen, das mit Fragen zu verbinden, zum Beispiel von Menschenrechten. Also wir liefern ja Waffen in ein Land, in dem es keine Kriegsdienstverweigerung gibt im Krieg. Das spielt plötzlich keine Rolle, weil andere Werte höher werden, das kann man so sagen. Aber trotzdem finde ich, dass man das nicht wenigstens anmerkt.
Doch Sven Giegold will den Verweis auf die rechtsstaatlichen Probleme in der Ukraine für den Moment jedenfalls nicht gelten lassen.
In dieser Situation zu sagen, mit solchen Argumenten, wie Sie sie eben gemacht haben, verweigern wir pauschal die Unterstützung und sagen, das sollen mal die Amerikaner und die Briten machen, wenn überhaupt. Das finde ich eine Verletzung der Regeln, die wir uns in Europa gegeben haben. Das finde ich nicht nachvollziehbar und ich kann das für mich verantwortungsethisch nicht begründen.
Und auch den Einwurf Kramers, Deutschland dürfe vor dem Hintergrund seiner Geschichte nicht in den Krieg gegen die Ukraine eingreifen, will Carsten Breuer so nicht stehen lassen.
Diese Verantwortung habe ich, diese Verantwortung haben wir alle. Und deswegen müssen wir auch handeln und ich will auch handeln, damit ich genau dieses Dilemma, was da ist, aber für mich, wie Sie es gesagt haben, Herr Giegold, verantwortungsethisch auflösen kann.
Es gibt stellenweise viel Applaus in der Frankenhalle für die verschiedenen Positionen. Auch das Publikum beteiligt sich mit Fragen nach dem Ziel der Waffenlieferungen oder den Kriterien, die für die Lieferungen gelten sollen. Ein Teilnehmer fragt, wie viel Tote unsere Werte wert sind. Aber darauf wird es beim Kirchentag keine eindeutige Antwort geben.
Das evangelische Ringen um eine neue Friedensethik ist noch lange nicht vorbei. Doch auch andere Themen wurden kontrovers diskutiert. Kirchentagspräsident Thomas de Maizière, Generalsekretärin Christine Jahn und ihre Teams haben dafür gezielt Gäste mit gegensätzlichen Positionen eingeladen. So trafen zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck und Aktivistin Carla Hinrichs aufeinander. Deren letzte Generation hatte sich am Morgen am Nürnberger Hauptbahnhof auf die Straße geklebt.
Ihr Protest macht Leute nur zornig und ärgerlich und ich verstehe auch nicht, warum man nun gerade am Tag des Kirchentags vom Bahnhof in Nürnberg sich festkleben muss. Das heißt ja, man hindert die Leute zum Kirchentag zu kommen. Was können denn die denn dafür? Und politisch teile ich das Argument nicht, die Gesellschaft spaltet sich, dann wollen wir Teil der Spaltung sein. Das ist doch falsch. Dieser Protest verhindert eine Mehrheit für Klimaschutz.
Frau Hinrichs, kurze Erwiderung. Einfach weil ich es nicht auf mir sitzen lassen kann. Seit wann bewertet die Regierung den Protest gegen sich selber als richtig oder falsch?
Eine hitzige Diskussion, die auch die Generalsekretärin des Kirchentags, Christine Jahn, verfolgt hat. Frau Jahn, was nutzen uns denn kontroverse Debatten wie diese in der Klimakrise?
Die nützen uns, weil wir das in einem öffentlich zugänglichen Raum geführt haben. Ich finde das ganz wunderbar, dass eine Carla Hinrichs mit Robert Habeck sich auf einem Podium öffentlich dazu verhält und dass das in einer respektvollen Weise miteinander geschehen ist. Dass dann nicht junge Menschen ins Wirtschaftsministerium sich einen Termin holen mussten, sondern dass wir das in der Öffentlichkeit debattiert haben. Und vor allem, dass wir das in einem zivilen Miteinander geschafft haben. Das ist für uns alle in der Gesellschaft ein ganz großer Lernraum.
Eine dritte Gesprächspartnerin war die Soziologin Anita Engels. Die hat bei derselben Diskussion betont, dass die Kirchen wie auch andere gesellschaftliche Akteure zwar Impulse für mehr Klimaschutz setzen, damit aber nie die nötige ökologische Transformation der Gesellschaft erreichen können, dass es viel mehr Druck auf die Politik braucht, die Wirtschaft dann stärker in die Pflicht nehmen muss. War denn der Kirchentag mit seinen vielen Veranstaltungen zum Klimaschutz nicht nur ein weiterer, wenig wirksamer Impuls?
Wir haben es geschafft, dass wir mit allen Altersgruppen an Bord dieses Thema uns gesetzt haben. Und ich finde das auch nochmal wirklich einen Wert an sich, dass wir auch mutmachende Projekte hier beim Kirchentag erlebt haben. Das Klimacamp, die Klimabibel, wo auch Menschen einander nochmal ermutigen können, auf diesem Weg weiterzugehen, weil es braucht in dieser Gesellschaft das Mittun aller Bürgerinnen und Bürger. Sonst schaffen wir diesen Klimawandel nicht. Das ist uns immer noch nicht klar genug. Das wird nicht ein Ministerium alleine für uns erledigen können. Und trotzdem, es braucht die notwendigen politischen Schritte, aber es braucht die Bereitschaft aller, ihr Leben zu hinterfragen und umzustellen.
Die Klimakrise war ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Kirchentag. Krieg und Frieden ebenso, aber auch viele andere Themen. Welche fanden Sie persönlich denn am ergiebigsten?
Ich fand es eine Sternstunde, dass wir in der Debatte, welchen Frieden wollen wir, dort auch verschiedene theologische Positionen zu dieser Friedensfrage diskutieren konnten. Und abseits dieser beiden großen Thementanker, Klimawandel und welchen Frieden wollen wir, haben wir auf dem Kirchentag noch so viele andere Themen gehabt. Und ein anderes Thema, was auch wichtig ist, wie gehen wir zukünftig in der kirchlichen Landschaft mit Haupt- und Ehrenamt um? Was heißt das, wenn sich Kirchenstrukturen immer wieder dahin verändern, dass Kirchengemeinden von dem Dorf an Stadtgemeinden, ich sag mal, dran gegliedert werden, wenn alles Leben nur noch in den glitzernden Städten stattfindet und auch sich Kirchen immer mehr dahin wandeln in ihren Strukturveränderungen, dass alles zusammengelegt wird. Welche Wertschätzung haben wir für Lebensentwürfe auf dem Land? Und ich finde persönlich ist das ein ganz großes demokratiegefährdendes Moment, wenn sich Kirche mit ihrer Arbeit aus den ländlichen Strukturen immer mehr zurückzieht. Das macht dem Populismus Tür und Tor auf.
Nun zieht sich ja nicht nur die Kirche aus bestimmten Gebieten zurück, sondern die Mitglieder der Kirche ziehen sich aus der Kirche zurück. Die Kirchenaustritte nehmen ja zu. Wie wollen Sie die Menschen zurückgewinnen, die der Kirche den Rücken gekehrt haben?
Ich würde mir wünschen, dass der Kirchentag immer noch ein viel größeres Anlaufmoment ist für all jene, die gesagt haben, ich bin aus meiner Kirche ausgetreten, aber zum Kirchentag komme ich, weil da kann ich in Freiheit die Dinge nochmal verhandeln, mich auch ermutigen lassen, weiterhin meinen Glauben zu leben und vielleicht auch wieder einzutreten in die Kirche. Es braucht auch den Zusammenhalt und das Miteinander von Menschen, die sagen, wir haben noch eine Hoffnung, wir wissen nicht jeden Schritt, aber wir gehen miteinander gute Schritte gemeinsam. Ich habe das selber in Ostdeutschland erlebt. Minderheit heißt nicht, dass mein Bekenntnis weniger wert ist. Und dieses Selbstvertrauen, das wünsche ich dieser Kirche sehr. Und dass wir auch wissen, das leuchtet doppelt in der Dunkelheit.
Es sind ja weniger Menschen nach Nürnberg zum Kirchentag gekommen als zum letzten analogen Kirchentag vor 4 Jahren nach Dortmund. Mhm. Der Katholikentag hat auch immer weniger Teilnehmende. Warum legen Sie die beiden Großveranstaltungen nicht einfach zusammen?
Wir haben in unserem Weg, wie wir zu unserem Programm kommen, verschiedene Wege und das Programm des Deutschen Evangelischen Kirchentages wird für einen Ehrenamtlichen vorbereitet. Ich will mal ein ganz kleines Beispiel auch nennen. Wir hatten einen Gottesdienst in der Christuskirche. Da haben nonbinäre Menschen in einem Segensritual ihren neuen Namen zusagen lassen. Das wäre, wenn wir mit ökumenischen Strukturen arbeiten und uns abstimmen müssten mit der Deutschen Bischofskonferenz, ob wir das dürften, so nie möglich gewesen. Und da können wir stolz drauf sein als Kirchentag, dass wir aus unserer evangelischen Traditionen so etwas immer wieder möglich machen.
Betont Christine Jahn, die Generalsekretärin des Kirchentags. Möglich gemacht hat der Kirchentag auch ein außergewöhnliches Experiment, und zwar einen Gottesdienst, der von KI, künstlicher Intelligenz, geplant wurde und den Avatare geleitet haben. Wie er ablief und wie die Menschen in der vollbesetzten Kirche reagierten, hat Mark Leber miterlebt.
Dicht gedrängt sitzen die Menschen in den Kirchenbänken, neugierig auf den Gottesdienst aus der Maschine. Unter ihnen auch Stefan, der in Tübingen katholische Theologie studiert. Den 25-Jährigen interessiert:
Wie können wir da alle mitfeiern, mitmachen? Und wie erlebe ich das selber ganz persönlich? Was macht es auch mit meiner Spiritualität? Ja, und von daher freue ich mich sehr, das jetzt gleich zu sehen.
Viele wissen noch nicht genau, was sie von einem KI-Gottesdienst erwarten sollen. Moderator Jürgen Pelzer bremst augenzwinkernd die Erwartungen.
Dass hier im Nebel eine Terminator-ähnliche Gestalt erscheint.
Denn der Initiator und Theologe Jonas Simmerlein hat der künstlichen Intelligenz GPT ja auch einen ganz friedlichen Auftrag gegeben.
Du bist eine Predigerin und das Motto ist, jetzt ist die Zeit. Und daraus folgte alles weiter.
Auch die Musik für den Gottesdienst hat die Maschine komponiert. Auf der großen Leinwand im Altarraum nimmt die KI unterschiedliche Gestalten an. Als erstes eine junge Frau mit weißem Rüschen-Shirt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Im Publikum beobachten manche gespannt, andere amüsiert den Avatar. Die Bewegungen sind etwas eckig, die Mimik ist sparsam. Auch beim nächsten Avatar, der aus der Bibel rezitiert, dass alles seine Zeit habe.
Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Aufbauen.
Die KI könnte noch an der Betonung feilen. Manche in den Kirchenbänken grinsen, andere verdrehen die Augen. Die KI predigt über das Loslassen der Vergangenheit, über neue Ziele und spricht sehr viel von wir.
Wenn wir auf Jesus als unser Beispiel schauen, können wir Inspiration und Kraft finden, um weiterzumachen.
Dann lädt die KI zum gemeinsamen Vater unser ein und alle erheben sich.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name.
Nach 45 Minuten gibt es Applaus, Staunen und Stöhnen. Moderator Jürgen Pelzer hat zumindest mal eine Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Maschine entdeckt.
Beide neigen dazu, lange zu predigen, ne? Also
Meinungsaustausch im Publikum.
Ich habe das Gefühl gehabt, hier im Raum hat mir die gottesdienstliche Anmutung gefehlt.
Es war sehr, sehr witzig.
Die Wichtigkeit von Emotionen, auch gerade im Gottesdienst, ist mir ganz neu deutlich geworden.
War eine Erfahrung auf jeden Fall.
Im anschließenden Podiumsgespräch geht es um Fragen, die der KI-Gottesdienst aufwirft. Jonas Simmerlein findet wichtig zu entdecken, was fehlt.
Weil wir plötzlich merken, ich hätte nie gedacht, dass es mir wichtig ist, dass die Pfarrerin durch den Raum läuft, aber das ist total zentral. Irgendwie macht das was mit mir.
Klar ist, KI wird auch in der Kirche eine wachsende Rolle spielen. Was nimmt Stefan aus dem Experiment KI-Gottesdienst vom Kirchentag zurück ins Theologiestudium nach Tübingen?
Für mich, und das war eigentlich für mich auch also mit das schönste und erstaunlichste Element heute, ging es doch sehr gut, mich in meinem Beten, in meinem spirituellen Hiersein auf das einzulassen, was eben auch von dieser KI und von dem, wie es zusammengestellt war, angeleitet wurde.
Sagt Theologiestudent Stefan aus Tübingen. Mit neuen Entwicklungen, die unsere Gesellschaft umtreiben, hat sich der Kirchentag auf vielen Ebenen auseinandergesetzt. Besonders intensiv wurde die Frage diskutiert, wie viel Krise unsere Demokratie noch verträgt und wie wir das Vertrauen in die Demokratie wiederherstellen können. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, Stefan Harbart:
Ich begegne in der Demokratie Menschen. Ich kann mich in der Demokratie mit Menschen austauschen. Ich kann in der Demokratie von anderen Menschen lernen. Ich kann auch selbst andere Menschen überzeugen. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sich über Jahrzehnte hinweg in Gemeinderäten und sonst wo engagieren, denen das viel Freude macht. Und ich glaube, wir müssen auch bei uns selbst versuchen, dass wir vielleicht auch dieser Freude etwas mehr Raum geben. Dann glaube ich, können wir auch diese Begeisterung und diese Freude auf Menschen etwas stärker übertragen, als wenn wir das alles nur als Last und Mühsal empfinden.
Dem Appell des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten setzt Jakob Springfeld Ernüchterung entgegen. Bei seinem Engagement für demokratische Vielfalt wurden er und seine MitstreiterInnen immer wieder von Rechtsextremen angegriffen, erzählt er, und die Polizei habe weggeschaut.
Zur Wahrheit gehört auch, dass viele Menschen resigniert sind, frustriert sind und Angst haben, sich politisch zu äußern. Ich glaube, es findet in Teilen so eine Täter-Opfer-Umkehr statt, dass diejenigen, die dann die extrem rechten Zustände benennen, diejenigen, die den Finger auch mal in die Wunde drücken, zu Unruhestifter werden, zu Brandstiftern, während sich rechtes Gedankengut normalisiert und ich wirklich ernsthafte Gedanken darüber mir machen muss, ob es diese schweigende Mehrheit wirklich gibt. Denkt man an Brandanschläge auf geflüchteten Unterkünfte, Anfeindungen etc. Also ich mache mir ernsthafte Sorgen.
Das Vordringen rechter Einstellungen in die Mitte der Gesellschaft erklärt Soziologin Sophie Schönberger mit einem Mangel an Gemeinschaftssinn.
Demokratie ist keine One-Man-Show, kein individuelles Selbstverwirklichungsprojekt und kein Ego-Trip. Die Herrschaft des Volkes setzt voraus, dass sich so etwas wie ein Volk im Sinne einer demokratischen Gemeinschaft überhaupt erst einmal konstituiert und als Kollektiv begreift.
Die Bereitschaft dazu, betont Schönberger, sei in der Gesellschaft nicht mehr selbstverständlich. Auf dem Kirchentag dagegen ist sie spürbar. Das spiegelt sich auch in dessen Motto »Jetzt ist die Zeit« wieder, soll heißen »Zeit zum Zuhören«, innehalten und gemeinsamen Handeln.
Evangelische Kirchentag 23 in Nürnberg, seid ihr da? Da vorne, die sind da, was dahinter, seid ihr da?
Auch die Zeit zum Feiern kommt beim Evangelischen Kirchentag nicht zu kurz. Hier mit der Band Good Weather Report. Von ein paar mitwippenden Älteren abgesehen, ist das Publikum vor der Bühne im Durchschnitt unter 20, 25 Jahren. Die junge Generation, die in den Kirchen so rar ist, macht beim Kirchentag einen riesigen Anteil aus. Um deren Sicht mitzubekommen, hat sich mein Kollege Marc Kleber mit jungen Leuten aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verabredet. Marc, wer ist denn gerade bei dir?
Naja, hier auf der Messe sind ganz, ganz viele aus zwei großen Gruppen. Einmal von der Evangelischen Jugendzentrale in Bad Dürkheim. Und dann haben wir noch die Evangelische Jugend Freiburg. Und von der Evangelischen Jugendzentrale Bad Dürkheim ist Inga hier, 14 Jahre alt, die diesen ganzen Kirchentag jetzt von Anfang an miterlebt hat. Der erste Kirchentag, richtig?
Ja.
Und wenn du jetzt schaust, Inga, mit welchen Erwartungen du hergekommen bist und was jetzt so kurz vor Ende des Kirchentages für dich die Bilanz ist, wie fällt die aus?
Also ich konnte mir eigentlich am Anfang nicht so ganz genau vorstellen, was man so unter Kirchentag jetzt genau versteht. Aber ich wurde auf jeden Fall sehr positiv überrascht. Leider konnte ich das eine, was ich mitmachen wollte, nicht mitmachen, weil unsere Gruppe nicht so funktioniert hat. Aber ansonsten konnte ich eigentlich relativ alles auskosten, was ich sehen wollte. Und es war sehr schön und ich wurde sehr positiv überrascht.
Wir kommen gleich noch auf die Details, aber ich würde den Jonas gerne fragen, der aus Schildach kommt. Du bist 19. Was waren denn für dich so die Highlights hier auf dem Kirchentag?
Das Highlight war auf jeden Fall die Bibelarbeit mit Samuel Koch, die war gestern Morgen. Samuel Koch ist ein Schauspieler und durch seinen schweren Unfall bei Wetten, dass vor einigen Jahren sitzt er im Rollstuhl und ich finde aber richtig, richtig cool, wie er damit umgeht. Ich finde, er ist einfach eine coole Persönlichkeit, sehr humorvoll und die eine Stunde Bibelarbeit, die ging sehr, sehr schnell rum.
Inga, Highlight von Jonas ist Samuel Kochs Bibelarbeit für dich, wenn du eins rauspicken müsstest aus diesen Tagen?
Also ich würde sagen, das Konzert von Malik Harris, ich weiß nicht mehr genau, an welchem Abend das war, aber er hat einfach eine super Stimmung reingebracht und es hat unfassbar Spaß gemacht. Und er war 1,5 Stunden da und es war einfach schön, auch wenn man nicht die Lyrics konnte, er hat es immer möglich gemacht, dass man irgendwie mitsingen konnte und mittanzen, mithüpfen und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht.
Genau, es geht hier nicht nur um gesellschaftspolitische Debatten und um Bibelarbeiten oder Glaubensbegegnungen. Es gibt ganz viel Kulturprogramm, die waren auch immer gut gefüllt. Aber Jonas, wenn wir nochmal über die Inhalte sprechen, was wäre das, was du als Impuls, als Idee, als Gedanke hier mitnimmst von diesem Kirchentag, der sich ja zum Beispiel ganz viel mit Klimawandel beschäftigt hat?
Schwierig.
Weil zu viel ist?
Es ist sehr, sehr viel. Es ist sehr viel Programm auch und ich finde es immer ein bisschen schwierig auch zu überlegen, was ist jetzt das, was mich auch interessiert, was ich jetzt wirklich machen möchte. Ja, nee, die Frage kann ich nicht beantworten.
Gib dir nochmal kurz einen Moment, vielleicht hast du noch eine Idee, was du noch mitnimmst als Gedanken. Würde dir die Frage auch nochmal stellen. Der eine Gedanke, wenn du jetzt aus all dem, was du hier mitnimmst, einen raussuchen müsstest.
Dass es so was wie der Kirchentag viel öfter und auch viel vielleicht auch politikbezogener gibt, dass halt auch quasi junge Leute in Kontakt mit solchen Politikern viel mehr kommen und sie viel mehr dazu gebracht werden, mit uns jungen Bürgern zu interagieren.
Das kann ja, Jonas, vielleicht auch so ein Gedanke sein. Aber was wäre das jetzt nach diesen 4 Tagen Erleben Kirchentag für dich?
Ich finde es krass, wie nah die Politiker dann doch irgendwie uns sind. Wir waren heute bei Olaf Scholz und so nah ihn zu sehen und auch irgendwie doch zu merken, dass er doch auch einfach nur ein Mensch ist. Ja.
Dankeschön, Nela. Also das sind jetzt mal so Gedanken, Eindrücke, Erlebnisse aus den Tagen hier beim Kirchentag in Nürnberg.
Ja, vielen Dank. Jetzt will ich natürlich noch wissen, wie es dir ging, Marc, was dir vom Kirchentag am stärksten in Erinnerung bleiben wird.
Es waren gar nicht unbedingt die ganz großen Namen, die mich jetzt so mitgerissen haben. Es waren manchmal auch die kleinen Programmpunkte, die auch so einen Kirchentag ausmachen. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal einen Gebärdensprachenchor erlebt. Oder ich bin bei der Pizza mit einem sehr nachdenklichen Seelsorger ins Gespräch geraten. Das gibt's einfach nur bei Kirchentagen. Mein persönliches Highlight hatte ich schon ganz am Anfang. Das war die Bibelarbeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die hatte für mich so eine rhetorische Fülle und der hat so gekonnt Bogen geschlagen von der Bibelstelle zu den ganz großen Fragen dieser Zeit. Das fand ich sehr beeindruckend und berührend. Also für mich persönlich ist es nicht wegen der Zahlen, die sind vielleicht nicht so wie bei früheren Kirchentagen, sondern wegen der Stimmung und wegen der interessanten Erlebnisse und Gedanken, die ich hier mitnehme, wirklich ein gelungener Kirchentag.
Soweit mein Kollege Marc Kleber, die 14-jährige Inga aus der Nähe von Bad Dürkheim und der 19-jährige Jonas aus Schildach. Für sie ist jetzt die Zeit, nach Hause zurückzufahren, mit einer Menge Erfahrungen im Gepäck, die ihnen in Erinnerung bleiben dürften. Mindestens bis zum nächsten Kirchentag 2025 in Hannover. In SWR 2 Glauben hörten Sie eine Sendung von Nela Fichtner. Jetzt ist die Zeit. Das Wichtigste vom 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Redaktion Ulrich Pick.